ARD. Aufgefallen, der Kulturpodcast von MDR Sachsen.
Eine Idee zu haben, ist das eine. Die dann Wirklichkeit werden zu lassen, oft das schwierige andere, weil es Geld kostet. Nicht weniger als 1,2 Millionen Euro die Idee für eine 360-Grad-Klangwelt in der Augustusburger St. Petrikirche. Ende 2025 soll die dann sechsteilige Orgel in der Stadtkirche ein ganz neues Klangerlebnis bieten, hofft der Pianist und Organist Pascal Kaufmann.
Dass die Menschen hier in der Stadtkirche dann Orgel nicht nur hören können, sondern aufgrund verschiedener besonderer Specials wird man den Orgelklang auch spüren können am Körper.
Ich bin Andreas Berger und rede im Podcast über sächsische Kultur von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Nach Westsachsen, jetzt in Aufgefallen, dem sächsischen Kulturmagazin bei MDR Sachsen, an diesem 8. April. Schloss Augustusburg ist ohnehin ein begehrtes Besucherziel. Die städtische Kirche St. Petri soll es noch viel mehr werden, dank ihrer Orgel. Dazu bin ich jetzt im Internet mit Pascal Kaufmann, dem Pianisten und Organisten, verbunden, noch einem sehr jungen Künstler, ich weiß gar nicht genau, 30 oder 31, 1993 geboren. Seit wann ist Musik mehr oder minder Ihr Lebensinhalt, Pascal?
Also seit meinem 6. Lebensjahr in der 1. Klasse wollte ich dann ziemlich schnell meinem Bruder nacheifern. Mein Bruder hat auch im Alter von 6 Jahren das Klavierspielen begonnen. Und wir hatten damals eine kleine Mietswohnung und die Nachbarn hatten ein altes Klavier abzugeben. Meine Eltern sind beide Ingenieure und so war das eigentlich ein ja gar nicht so typischer Beginn vielleicht einer Musikerlaufbahn.
Widmen wir uns der Orgel, widmen wir uns Ihrem Projekt 360 Grad Klangwelt in der Stadtkirche St. Petri in Augustusburg. Immerhin ein Projekt, dessen Kosten sich auf insgesamt rund 1,2 Millionen Euro belaufen. Was genau haben Sie da vor?
Wir werden an insgesamt 6 verschiedenen Standorten in der Stadtkirche St. Petri Teilorgelwerke haben, die alle miteinander an einem elektrischen Generalspieltisch verbunden werden. Das bedeutet, dass wir dann als Ergebnis dieser gleichzeitigen Ansteuerungen einen 360-Grad-Raumklang erleben werden. Und unsere Besonderheit ist, dass die Menschen hier in der Stadtkirche dann Orgel nicht nur hören können, sondern aufgrund verschiedener besonderer Specials, sage ich jetzt mal, wird man den Orgelklang auch spüren können am Körper. Und man wird auch in die Orgel hineinschauen können. Auch das ist was, was es wahrscheinlich nur in Augustusburg gibt.
Wer hat eigentlich die Augustusburger Orgel, so wie sie im Augenblick vorzufinden ist, in der Kirche St. Petri gebaut?
Die Hauptorgel stammt aus dem Jahr 1896 und ist ein Instrument aus der Werkstatt der Gebrüder Emil und Bruno Jämlich.
Ja, bekannte Orgelbauer bis heute, die Jämlich Orgeln, wobei natürlich viele in Westsachsen immer Silbermann vermuten als Orgelbaumeister. Was hat die Orgel, was andere Orgeln nicht haben, beziehungsweise was ist der besondere Reiz für Sie? Warum ausgerechnet die Augustusburger Orgel in St. Petri?
Klar ist natürlich, dass wir hier gerade in Mittelsachsen eine sehr, sehr kostbare Orgellandschaft schon vorfinden mit den ganzen Silbermann-Orgeln, was Sie gerade angesprochen haben. Und nun ist es aber auch so, dass es sehr viele ganz wertvolle Instrumente aus der Romantik gibt. Und hier in Augustusburg haben wir die Besonderheit, dass dieses Instrument aus dem Jahr 1896 sich wirklich durch ganz, ganz viele orchestrale, sinfonische Klangfarben auszeichnet. Viele Flöten, Register, Streicher, Oboe, Klarinette, Trompete. Es ist wirklich ein Orchester, was wir hier haben. Und diese Hauptorgel bildet natürlich dann in dieser Gesamtorgelanlage einen ganz wichtigen Bestandteil. Und unser Ziel ist es, dass wir diese Orgel als Instrument endlich auch ins 21. Jahrhundert holen. Denn bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung natürlich gegenüber unseren traditionellen Instrumenten ist es jetzt auch wirklich Zeit, den nächsten Schritt im Orgelbau auch ins 21. Jahrhundert zu gehen.
Was ist denn Ihre ganz persönliche Beziehung zu dieser Orgel? Wann haben Sie die für sich entdeckt?
Das war der Zeitpunkt, als ich mit meiner damaligen Verlobten an einem schönen Märztag, wo die Sonne geschienen hat, hier oben lagen noch 40 Zentimeter Altschnee und da sind wir hier wandern gewesen und die Kirche war auf und die Orgel war zugänglich damals. Das war so eine Bauchentscheidung, weil ich war damals noch Student in Dresden und mir stand die Entscheidung in meinem Leben bevor, was kommt jetzt nach dem Studium? Es gab viele interessante ausgeschriebene Stellen. Und ich hatte mich dann tatsächlich für die Kombination der Assistenzorganistenstelle in Dresden an der Frauenkirche und eben aber auch hier, das war damals nur eine halbe Stelle, in Augustusburg St. Petri entschieden.
Gibt es ein Vorbild für dieses Vorhaben, weil Sie jetzt sagten, im Grunde genommen eine sechsteilige Orgel?
Also klar ist, die ganz großen Kathedralen in Deutschland, zum Beispiel Kölner Dom oder der Dom in Passau als Europas größte Orgel, die haben natürlich auch manchmal den Fall, dass man zwei, drei größere Orgeln an einem Generalspieltisch gleichzeitig ansteuern kann und somit auch mehrere Orgeln gleichzeitig spielbar sind. Was ist jetzt hier in Augustusburg die Besonderheit? Das sind zwei Dinge. Zum einen haben wir natürlich mit der Anzahl von sechs verschiedenen Standorten ein Alleinstellungsmerkmal. Zum anderen ist es aber natürlich auch die Akustik. Denn Sie können sich vorstellen, in einer großen Kathedralakustik, da verschwimmen natürlich die Klänge total zu einem Gesamtklang. Man kann also das nicht mehr wirklich richtig lokalisieren, wo kommt denn wirklich was her. Hier in Augustusburg haben wir nicht so einen starken Nachhall. Das heißt, man kann genau nachvollziehen, wo kommt eigentlich dann welcher Klang her. Und zum anderen haben wir aber trotzdem die zwei, drei nötigen Sekunden Nachhall, die den Orgelklang auch lebendig machen lassen. Weil das ist für mich immer auch ganz wichtig. Der Orgelklang hat ja an sich einen sehr, sehr starren Verlauf. Er ändert sich nicht im Gegensatz zum Ton einer Geige oder zum Anblasen einer Posaune. Und da ist die Akustik, also die Kirchenakustik, ganz, ganz vehement wichtig, damit der Orgelklang auch lebendig wird.
Ist denn Ihr Säulenheiliger Johann Sebastian Bach, was Orgelmusik anbetrifft?
Also klar, Johann Sebastian Bach hat die Maßstäbe in der Orgelmusik geschrieben, in der Polyphonie, in diesem fundamental ganz großartigen Klang, den er geschaffen hat. Das hat kein anderer jemals wieder geschafft. Trotzdem gibt es ganz, ganz wertvolle Musik aus den anderen Jahrhunderten und wir begnügen uns nicht damit, einfach Originalliteratur später dann auf diesem Instrument zu spielen, sondern es ist natürlich Ziel, dass vor allem Orchestermusik in Transkriptionen für Orgel später dann auf diesem Instrument erklingen kann. Ob das die Morgenstimmung ist von Edvard Grieg, ob das die Moldau ist von Beatrice Smetana, ob das eine große Tschaikowski-Sinfonie ist oder eine Bruckner-Sinfonie. Da gibt es so viel wunderbare Orchestermusik, das wird, denke ich, sehr, sehr viele tausende Menschen dann in Zukunft begeistern.
Bleiben wir mal beim räumlichen Klang, den Sie beschrieben haben bzw. erwähnt haben. Deswegen heißt es ja auch 360 Grad. Wie muss ich mir das vorstellen?
Das kann ich etwa so umreißen, als dass wir natürlich mit den sechs verschiedenen Standorten sechs Quellen haben, wo diese Musik natürlich wirklich rauskommt. Das ist zum ersten die Hauptorgel von 1896, die erweitert wird und um eine elektrische Traktur ergänzt wird. Das ist zum zweiten wichtigen Standort die Altarorgel, die wird unsichtbar sein, die wird hinter dem Altar entstehen und sehr, sehr viele Register, auch insgesamt fast 900 Pfeifen beherbergen. Dann ist das zum dritten und vierten, sind das zwei Filialwerke im Altarbereich, die an den Seiten innenarchitektonisch sehr, sehr stilistisch passend eingefügt werden. Die werden sichtbar sein, die werden zwar klein sein, aber dort werden spannende Glockenklänge, Panflötenklänge rauszuhören sein. Und das ist zum fünften und sechsten Standort dann der Bass, den wir waagerecht im Emporenboden einfädeln. Das sind also insgesamt 42 Holzpfeifen bis fast 10 Meter Länge. Und das hat dann zur Folge, dass die Zuhörer in Zukunft eben nicht nur den Orgelklang hören, sondern man sitzt quasi auf dem Bass. Und das ist schon eine Besonderheit. Warum haben wir das so gemacht? Die Kirche steht auf einem ehemals erloschenen Vulkan. Und wenn man jetzt also diese Frequenzen zu spüren bekommt unter dem werten Popo, da kann man wirklich also davon sprechen, dass dieser Vulkan hier wieder zu lodern und zu beben anfängt und dementsprechend wird dann auch das Registerschild am Orgelspieltisch Vulkan 32 Fuß heißen.
Sie haben ja vor 5 Jahren auch den Augustusburger Musiksommer ins Leben gerufen. Welchen Anklang hat der gefunden?
Das ist wirklich ein ganz kleines, zartes Pflänzchen am Anfang gewesen, was wir in die Erde gesetzt haben. und das eine Eigendynamik erhalten hatte, wie ich es mir selber eigentlich hätte nur träumen lassen. Und wir sind alle ganz, ganz fröhlich hier im Ort, dass das hier so stark angenommen wird. Am Anfang 2019 war die Gründung, es sind 2000 Besucher hierher gekommen zu Kurzkonzertformaten. Das haben wir also auch vor der Corona-Zeit schon gemacht, dass wir gesagt haben, unsere Konzerte, die gehen eben nicht eine Stunde oder anderthalb Stunden, sondern wir machen 30 Minuten Klassik, um das niederschwellig auch für Klassik-Einsteiger zu gestalten. Und so kommen also auch viele junge Familien zu den Familienkonzerten, wenn wir Peter und der Wolf aufführen. Oder wir machen auch Nachtkonzerte im illuminierten Kirchpark. Aber natürlich als Hauptspielstätte dienen hier unsere Stadtkirche und unsere Schlosskirche. Und so wurde dieses Format so dankend angenommen, dass wir jetzt letztes Jahr 8000 Konzertbesucher im Sommer hatten. Es sind also natürlich auch Tagestouristen, die es vorneweg hier am Ort nicht gab. Und das hat schon auch Auswirkungen hier auf die Altstadt in Augustusburg, auf die Parkplatzsituation, muss man natürlich auch sagen. Und so sind wir ständig dabei, neue Ideen zu entwickeln, neue spannende Programme aufs Programm zu setzen. Alles ausgestaltet von vielen jungen, talentierten Musikern, die nicht nur aus Sachsen kommen, sondern auch von weiter her, die aber total viel Energie mitbringen, die Klassik wirklich auch anders interpretieren, als man es manchmal andernorts kennt. Und der wichtigste Punkt, das muss ich, denke ich, auch erwähnen, das ist natürlich unser immens großer Helferkreis, wo eben diese 70 bis 80 Personen nicht allen nur Seniorenalters entsprechen, sondern wir haben ganz viele Teenager, 20-Jährige, 30-Jährige, die sich hier im Ort gerne 4, 5 Stunden an so einem Samstagnachmittag binden lassen, dem Gästeservice mithelfen, Musiker abholen, Künstler betreuen. Das ist eine richtig tolle Dynamik, die hier entstanden ist.
Ist die Summe all der Dinge, die Sie da vorhaben, die Begründung gewesen und letztendlich tatsächlich auch der Umstand, der beim Freistaat die Ampel auf Grün geschaltet hat, dass Sie diese 800.000 Euro Fördergeld bekommen haben? Also im Grunde genommen der Dreiklang aus Denkmalpflege, natürlich was die Orgel anbetrifft, aus dem Musikerlebnis und letztendlich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, auch kulturelle Bildung. Denn ich glaube, da sind auch die Schulen mit einbezogen, beziehungsweise Sie haben da auch Ideen, wie junge Leute an Orgelmusik herangeführt, beziehungsweise dafür begeistert werden können.
Absolut. Also wir sind uns der Verantwortung absolut bewusst, dass das sehr, sehr viel Geld ist, was uns hier anvertraut wird. Aber natürlich hat das Kabinett des Freistaates deswegen ja auch zugestimmt, weil wir eben so ein sehr, sehr vielseitiges Nutzungskonzept vorweisen konnten. Und dieses Nutzungskonzept umfasst natürlich neben der Kirchenmusik auch touristische Angebote, Veranstaltungsformate und natürlich einen ganz großen Schwerpunkt auch auf musikalische Bildung. Warum? Weil uns das natürlich immens wichtig ist. Ich bin auch einen Tag in der Woche am Gymnasium in Augustusburg als Musiklehrer in den höheren Klassenstufen tätig. Und dort fällt mir natürlich auf, wie der Leistungsstand ist, wo wir hinwollen und wie viel Potenzial da ist, wenn sich Jugendliche wirklich für etwas interessieren. Und da haben wir ganz, ganz viel vor. In Zukunft dann, wenn das Vorhaben abgeschlossen ist, da laden wir herzlich ein hier nach Augustusburg.
Ich glaube, da werden Sie mir wahrscheinlich zustimmen, wenn wir uns so die musische Bildung in Sachsen anschauen. In bestimmten Regionen schauen wir da auch in ein ganz schönes Ödland, was nur darauf wartet, in der Tat beackert zu werden. Wie glückt es denn am besten, junge Leute für Musik, sagen wir mal jetzt auch speziell Orgelmusik zu interessieren und zu begeistern?
Das kommt immer ganz aufs Alter an. Wenn ich eine Orgelführung mache, beispielsweise mit einer Schulklasse, dann rede ich natürlich mit einer 6. oder 7. Klasse ganz, ganz anders als mit einer 12. Klasse. Die Jugendlichen in der 12. Klasse, die haben ein ganz, ganz anderes technisches Verständnis. Die interessiert viel, viel mehr das Innenleben einer Orgel, was dort wirklich passiert, wie der Weg von der Taste bis zum Ton ist. Nicht umsonst hat ja der Orgelbau jetzt auch dieses immaterielle Weltkulturerbe, diesen Status erhalten, weil wir hier einen Schatz haben, der einfach unbedingt der gesellschaftlichen Bedeutsamkeit bedarf hier. Wir haben hier einen kulturellen Schatz, wo wir einfach unbedingt dafür Sorge tragen müssen, dass wir das auch hier vermitteln, entsprechend mit ganz vielseitigen Angeboten. Und ja, wie gehe ich im Gymnasium vor, wenn ich Klassik vermittle oder wenn ich über Orgelmusik rede? Das Beste ist natürlich immer, man schnappt sich die Schüler und man macht sofort eine Exkursion und geht an den Tatort. Und da haben wir natürlich hier mit der Schlosskirche, mit einer ganz historischen Orgel, ein ganz, ganz anderes Instrument, als es hier mit der bestehenden Hauptorgel in der Stadtkirche St. Petri. Und dort spüre ich natürlich jedes Mal bei jeder Orgelführung, wie das Interesse ist. Keine Orgelführung ist gleich. Jedes Mal spiele ich auch andere Stücke, weil ich darauf eingehe. Wen habe ich vor mir? Sind es mehr Jungs? Sind es mehr Mädchen? Wo liegt das Interesse dort begründet? Und man kann natürlich dann auf so einem Instrument wirklich alle Musik, wirklich von Bachs Polyphonie bis zur Biene Maya, es geht ja wirklich alles darzustellen auf so einem Instrument. Jede Orchestermusik, zumindest in Zukunft ist das ja auch unser Plan. Und dort gibt es immer Anknüpfungspunkte, wo sich die jungen Menschen begeistern lassen. Und ich kann nicht sagen, dass das Interesse für klassische Musik gering ist. Im Gegenteil, man muss es einfach nur vermitteln. Dann spürt man sofort, wie das Interesse da ist, wie die Ohren aufgehen, wie die Augen leuchten. Und natürlich ist es einfacher, bei den jungen Menschen mit Wiedererkennungseffekten zu arbeiten, als wenn ich eine Brahms-Sinfonie das erste Mal anspiele im Musikunterricht. Das hat natürlich nie den gleichen Effekt, wie wenn man das dritte Mal jetzt die Morgenstimmung von Edvard Grieg hört.
Was waren denn so die größten Hindernisse auf dem Weg, die Fördergelder einzusammeln? Wo waren die größten Stolpersteine? Was mussten Sie aus dem Weg räumen?
Klar kann man sich vorstellen, dass bei so einem langen Prozess, seit 2019 ist ja dieses Projekt entstanden, dass es da natürlich auch viele Rückschläge gab und dass es ein ganz, ganz weiter Weg war, dass wir zum einen eine Machbarkeitsstudie anfertigen konnten. Die hatte die Mittelsächsische Sparkassenstiftung hier finanziert. Da waren wir noch an einem Punkt, da wussten wir gar nicht, wird das überhaupt funktionieren hier mit unserer Pneumatik, mit dem pneumatischen System, dass wir das alles an einem neuen Generalspieltisch auch angesteuert bekommen. Dann der nächste Punkt, nachdem die Machbarkeitsstudie positiv beschieden war, war, dass wir natürlich die Konzeption vollendet haben und dann das Landesamt für Denkmalpflege angefragt haben. Dort gab es einen sehr, sehr langen Austausch, einen sehr arbeitsintensiven Austausch, wo ich aber den Behörden sehr, sehr dankbar bin für eine sehr neutrale, objektive Sichtweise, die es immer gab, wo wir auch einige Zugeständnisse machen mussten, wo wir natürlich auch das eine oder andere Detail ändern mussten. Das ist klar bei so einem Prozess. Und doch denke ich, dass das richtig war, von vornherein immer mit allen Behörden im Austausch zu sein, weil so jetzt am Ende eine Konzeption entstanden ist, die wirklich alle mittragen. Die untere Behörde, die obere Behörde vom Denkmalamt, der Kirchenvorstand natürlich als ganz wichtiges Gremium, der hier die Bauträgerschaft ja hier abgegeben hat. Und die Landeskirche zog mit, das Regionalkirchenamt, die Stadtverwaltung, die Sparkasse hat sich dann als Finanzgeber mit begeistern lassen. Also das war natürlich dann ab 2021 auch ein total spannender Prozess. Wo könnte man überhaupt das nötige Kleingeld herbekommen? Und deswegen ist dieses Projekt auch natürlich lange unter der Decke geblieben, weil ich habe gesagt, erst wenn ich wirklich die Finanzierung im Großen stehen habe, erst dann kann man wirklich an die Öffentlichkeit gehen. Denn es gibt so viele Luftschlösser, die man bauen möchte. Das muss hier wirklich total untersetzt sein. Hier muss alles stimmen. Die Pläne müssen fertig sein. Es muss einfach alles stimmig sein, wenn man so viel Geld natürlich auch anvertraut bekommt.
Mit welcher Orgelbaufirma aus Sachsen, hoffe ich jetzt mal, wollen Sie denn das Projekt realisieren?
Das Vorhaben wird umgesetzt von der Orgelbaufirma Alexander Schuke GmbH aus Potsdam.
Warum die?
Das war ein langer Entscheidungsprozess, wo wir also Orgelbaufirmen gezielt angesprochen haben. Es ist ein sehr, sehr hochkomplexes Unterfangen, hier an dieser Bestandsorgel einzugreifen und natürlich Restauration mit Erweiterung, mit Neubau im Einklang zu bringen. Und so gab es einen sehr, sehr langfristig angesetzten Prozess, wo am Ende Firmen Angebote eben abgegeben haben, so wie es immer der Fall natürlich ist bei so einem Verfahren. Und dann entschied am Ende zum einen das wirtschaftlichste Angebot und zum anderen haben wir aber auch eine Fachkommission gebildet, die dann auch unabhängig voneinander zum Ergebnis gekommen war, dass die Orgelbaufirma Alexander Schuke aus Potsdam die perfekt geeignete Orgelbaufirma für dieses Unterfangen ist.
Gibt es denn schon ein Wunschdatum, wann eröffnet wird, wann wir tatsächlich das erste Mal diese 360-Grad-Installation oder diesen 360-Grad-Raumklang tatsächlich genießen werden können?
Die Umsetzung erfolgt jetzt in den Jahren 2024 und 2025.
Das heißt, das wird dann auch schon im Jahr der europäischen Kulturhauptstadt von Chemnitz tatsächlich zu erleben sein.
Also das sind natürlich trotzdem immer zwei Paar Schuhe. Das eine ist die technische Umsetzung und die ist jetzt ganz klar auf diese kommenden 2 Jahre angesetzt. Und trotzdem kann ich nicht jetzt sofort sagen, am 31.12.2025 gibt es dann diesen Paukenschlag, sondern das wollen wir natürlich auch richtig groß angehen, dann diese Einweihung. Dieses neue Kulturdenkmal, das muss einfach mit einem ganz, ganz großen Paukenschlag eingeweiht werden. Und das wird dann entsprechend nach dieser Umsetzung geplant werden.
Da machen Sie mich natürlich neugierig, wenn Sie vom Paukenschlag sprechen. Haben Sie denn eine Komponistin, einen Komponisten gefunden oder womöglich komponieren Sie auch selbst, dass da tatsächlich auch eine Uraufführung mit im Gedanken eine Rolle spielt?
Da gibt es natürlich schon ganz viele Gedanken und ich würde Ihnen gerne schon an diesen Gedanken teilhaben lassen, aber da ist noch nichts spruchreif. Fest steht, es wird nicht einfach nur ein Einweihungskonzert geben, sondern da wird es natürlich ein ganz, ganz großes neues Veranstaltungsformat geben. Es wird niederschwellige Konzerte geben, die kurzweilig sind, die kurz gehalten sind. Es wird Konzerte geben für die internationale Spitzenklasse. Es wird auch einfache, kurze Impulse geben mit Wort- und Orgelklang, die sich auch liturgisch gut einbinden. Also man wird dieses Instrument dann in ganz vielerlei Hinsicht hören, erleben und spüren können.
Dann bleibt mir eigentlich nur Ihnen viel, viel Glück zu wünschen, die Daumen zu drücken, dass das alles so klappt und dann Sachsen tatsächlich um ein Klangod reicher ist in der ohnehin großen Musiklandschaft der Orgeln, der Kirchen hier im Freistaat. Aufgefallen sprach darüber mit Pascal Kaufmann, dem Pianisten und Organisten, der hinter diesem Projekt 360 Grad steht. Vielen Dank und guten Abend. Soweit der aufgefallene Podcast von MDR Sachsen mit dem Pianisten und Organisten Pascal Kaufmann zum 360-Grad-Klangweltprojekt in der Augustusburger St. Petrikirche. Den aufgefallenen Podcast bekommen Sie jeden Montag ab 17 Uhr in der App der ARD Audiothek und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Und auch zu empfehlen, der Krümelgeschichten-Podcast von MDR Sachsen, ebenfalls in der ARD Audiothek.
Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.